Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Die SVP setzt auf Linientreue bei der Bundesratswahl, aber einige Bauern kümmert das wenig. Dann, der ehemalige Thurgauer FDP-Nationalrat Ernst Mühlemann ist mit 79 gestorben. In der Türkei sorgt heftiger Regen wieder für schwere Überschwemmungen. Weiter, wie die große Lehman-Pleite die Risikobereitschaft von Bank zu Bank verändert hat. Und wie die Jurafrage wieder für rote Köpfe sorgt. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Ursula Furgler hat nun die Nachrichten des Tages.
Der ehemalige Thurgauer FDP-Nationalrat Ernst Mühlemann ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das teilt seine Familie mit. Mühlemann war von 1983 bis 1999 Mitglied des Nationalrats, von 1992 bis 1999 saß er auch im Europarat. Als einflussreicher Außenpolitiker pendelte er als Vermittler zwischen Bern, Straßburg, Brüssel, Washington, Moskau und dem Kaukasus. Der unerwartete Tod habe seine aktive Teilnahme am politischen Geschehen der Schweiz als Beobachter und Kommentator beendet, schreibt die Familie. Die Verhandlungen mit den USA in der Steueraffäre der UBS haben die Schweiz bisher 9 Millionen Franken gekostet. Gut die Hälfte davon entstand bei den daran beteiligten Departementen und durch die Reisen der Bundesräte, heißt es auf eine Anfrage aus dem Parlament. Den Rest benötigte die eidgenössische Steuerverwaltung, die die Amtshilfe bearbeitete. Etwa 40 Millionen Franken an Kosten kommen durch den Vergleich mit den USA noch auf die Schweiz zu, wenn es darum geht, die Herausgabe von 4.500 UBS-Kundendaten zu prüfen. Unklar ist, ob die UBS einen Teil der Kosten übernimmt. Als die NATO vor gut einer Woche in Afghanistan 2 Tanklastwagen bombardierte, starben auch 30 Zivilisten. Zu diesem Schluss kommt die Untersuchung der afghanischen Regierung. Sie rechtfertigt zudem den Angriff, den die deutsche Bundeswehr veranlasst hatte. Die Taliban hätten die Tanklastwagen mit Benzin sonst für Anschläge benutzt. In Deutschland hatte es wegen des Angriffs heftige Kritik gegeben. Der deutsche Verteidigungsminister hatte lange behauptet, es seien keine Zivilpersonen getötet worden. Israel zeigt trotz internationaler Kritik keine Kompromissbereitschaft beim Siedlungsbau im Westjordanland. Regierungschef Netanyahu sagte nach einem Treffen mit dem US-Sondergesandten Mitchell, in einigen Punkten seien Fortschritte erzielt worden, doch gäbe es auch Fragen, bei denen man nicht weitergekommen sei. Der israelische Verteidigungsminister Barak hatte kürzlich den Bau von über 450 neuen Wohnungen im Westjordanland bewilligt und damit internationale Kritik ausgelöst. Für die Palästinenser ist ein Siedlungsstopp Vorbedingung für die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen. Iran will mit den Vetomächten nicht über das eigene Atomprogramm reden. Das Betreiben nuklearer Technologie sei das Recht Irans. Darüber werde die Regierung nicht diskutieren, sagte Präsident Ahmadinejad. Die US-Regierung sagte ihrerseits, dass sie bei den geplanten Gesprächen mit Iran den Atomstreit zum Thema machen werde. Die Vetomächte hatten Iran schon früher bessere wirtschaftliche und diplomatische Beziehungen angeboten, falls Iran die Urananreicherung stoppe. Die 5-ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats und Deutschland hatten zuvor mitgeteilt, sie wollten direkte Verhandlungen mit Teheran aufnehmen. Im europäischen Teil der Türkei ist es nach weiteren heftigen Regenfällen zu schweren Überschwemmungen gekommen. Nahe dem Ferienort Tekirdağ am Marmara-Meer stehen etwa 4.000 Häuser im Wasser, teilweise bis zum zweiten Stock. Auch in Istanbul stehen erneut Dutzende Häuser unter Wasser. Tote oder Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Bei Überschwemmungen in der Region starben letzte Woche mindestens 33 Menschen. Sport. Beim Formel-1-Rennen von Monza konnte das Brawn-Team einen Doppelsieg feiern. Juliette Leutold.
Rubens Barrichello gewann vor Jenson Button. Dritter wurde Kimi Räikkönen im Ferrari. Nick Heidfeld holte mit seinem 7. Platz 2 Punkte für BMW Sauber. Die beiden Schweizer Sebastian Buemi und Romain Grosjean kamen nicht unter die besten 10. Buemi wurde 13., Grosjean 15. In der WM-Gesamtwertung führt Jenson Button 14 Punkte vor Rubens Barrichello. In der Fußball-Super League hat Ibe zum ersten Mal in dieser Saison verloren. Ibe unterlag auswärts Xamax mit 0:3. Aarau verlor gegen Luzern 2:4 und Bellinzona verlor gegen Basel mit 2:3. In der Tabelle führt Ibe 6 Punkte vor Luzern und 7 Punkte vor Xamax. Der Schweizer Mountainbiker Ralf Neff ist beim Weltcuprennen in Champéry Dritter geworden. Lukas Flückiger wurde 4., Matthias Flückiger 5. Gewonnen wurde das Rennen vom Südafrikaner Barry Stander.
Juliette Leutold. Das Wetter. In der Nacht gibt es vor allem in den Bergen und im Osten lokale Schauer. Am Montag ist es zeitweise sonnig. Im Süden nimmt die Bewölkung am Nachmittag zu und gegen Abend fällt teilweise kräftiger Regen. Die Temperatur liegt im Norden bei 15, im Süden bei 19 Grad. Am Dienstag ist es im Norden wechselnd bewölkt und nur stellenweise nass. Im Süden fällt zeitweise kräftiger Regen. Die Temperatur erreicht rund 18 Grad.
Sie hören euch für die Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Die SVP und die Bundesratswahl. Einige Bauern lassen sich nicht vor den Parteikarren spannen. Dann zum Tod von FDP-Politiker Ernst Mühlemann und Stimmen und Fragen zur Jurafrage. Weiter die große Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers.
Da ist wirklich, das war wirklich eine Gletscherschmelze. Dort ist auf einmal mit einem Schlag innerhalb einer Woche das Vertrauen der Banken untereinander vollkommen weggebrochen, auf null zurückgegangen.
Das Geschäft von Bank zu Bank hat das nachhaltig verändert. Und Luxusprobleme an der Nordsee. Wer soll künftig Norwegens Reichtum verwalten? Im Bundesratswahlkampf beginnt der Endspurt. Die FDP-Kandidaten Didier Burkhalter und Christian Lüscher und ihr CVP-Herausforderer Urs Schwaller kämpfen um jede Stimme. Morgen Montag stehen alle drei Kandidaten an einem Hearing den Landwirtschaftsvertretern im Parlament Rede und Antwort. Interessant dabei, für die SVP-Chefetage ist Schwaller zwar nicht wählbar, aber dass sich sämtliche SVP-Bauern in der Bundesversammlung tatsächlich dem Parteidiktat beugen werden, ist alles andere als sicher. Inlandredaktor Peter Maurer.
SVP-Präsident Toni Brunner wiederholt es gebetsmühlenartig.
Der Herr Schwaller wird keine Stimme machen aus der SVP.
Diesem Schwaller haben nämlich die Volksparteioberen bis heute nicht vergessen, dass er als christdemokratischer Fraktionschef bei der Abwahl von SVP-Bundesrat Blocher aktiv mitgeholfen hat. Da gibt es freilich noch den anderen Schwaller, und der ist alles andere als ein rotes Tuch, namentlich für die rund 20 landwirtschaftsnahen SVP-Politiker im Bundeshaus. Jener Schwaller nämlich, der dem Agrarfreihandel mit der EU, dem Schreckgespenst der Bauern, sehr kritisch gegenübersteht. Politologe Michael Herrmann bringt es auf den Punkt.
Man muss klar sehen, dass Urs Schwaller mit seinen eher konservativen Wirtschaftspositionen als Landvertreter den Bauern eigentlich näher steht als die liberalen, urbanen Kandidaten der FDP.
Frage deshalb an den Luzerner SVP-Nationalrat und Bauer Josef Kunz. Werden die Volksparteilandwirte im Rat tatsächlich so geschlossen stimmen, wie dies Parteichef Brunner lauthals verkündet? Die kurze, trockene Antwort von Kunz:
Nein.
Und Andreas Ebi, Berner SVP-Nationalrat und Landwirt, relativiert die klare präsidiale Botschaft «Keine Stimme für Schwaller» ebenfalls.
So wie ich es sehe, ist es absolut nicht klar, nein, das ist völlig offen.
Das gilt übrigens auch für ihn persönlich.
Selber bin ich noch völlig unschlüssig, welchem ich die Stimme geben werde.
Er selber werde zwar Schwaller nicht wählen, sagt der Zuger Volkspartei-Nationalrat und Bauer Marcel Scherer, aber auch er glaubt, dass der CVP-Kandidat durchaus mit bäuerlichen SVP-Stimmen rechnen kann.
Man hört, dass vielleicht 1, 2, 3 Stimmen von uns an Schwaller gehen könnten. Also ich denke, dass da schon noch irgendwelche Lobbyingarbeit geleistet wird.
Scherer bezweifelt jedoch, dass Schwaller als gewählter Bundesrat in Sachen Agrarfreihandel gegen seine Parteikollegin Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard antreten würde.
Frau Leuthard ist ganz klar für den Agrarfreihandel. Da wird er sich hinter den Bundesratskollegialität stellen und man wird nichts mehr von ihm hören, ob er für oder gegen Freihandel ist.
Ob die Bauern letztlich geschlossen einen FDPler wählen, so wie es SVP-Chef Brunner will, oder trotzdem den ungeliebten, aber landwirtschaftsnahen Schwaller, wird sich zeigen. Bauernverbandspräsident und SVP-Nationalrat Hans-Jürg Walter, der einst als Sprengkandidat selber haarscharf an einer Wahl in dem Bundesrat vorbeischrammte, meint heute:
Die Bauern werden sicher ihre freie Meinung abgeben im Wahlverhalten.
Und just dieses Wahlverhalten der SVP-Bauern ohne Rücksicht auf die Parteiraison könnte am Mittwoch den Kampf zwischen FDP und CVP entscheiden, sagt Politologe Michael Herrmann.
Und wenn da sich der ein oder andere Bauer für Urs Schwaller entscheidet, der SVP, dann könnten genau diese Stimmen am Schluss den Ausschlag für Urs Schwaller geben.
Das war ein Beitrag von Peter Maurer. Der ehemalige Thurgauer FDP-Nationalrat Ernst Mühlemann ist vorgestern Freitag im Alter von 79 gestorben. Dazu Inlandredaktor Dominik Meyer.
Er sei der Schattenaußenminister der Schweiz, sagte man über Ernst Mühlemann. So stark prägte er in den 80er und 90er Jahren als FDP-Nationalrat die Außenpolitik mit. Ernst Mühlemann war Lehrer und später Direktor bei der Schweizerischen Bankgesellschaft. Politisch stand er eher am rechten Rand der FDP. Durch und durch ein Thurgauer, berief sich Mühlemann vor fast 20 Jahren aber auch auf seine Berner Wurzeln.
Von dieser bernischen Herkunft habe ich etwas mitbekommen, da ist eine gewisse Hartnäckigkeit. Ich bin ausserordentlich zielstrebig und wenn ich etwas will, dann verfolge ich das unerbitterlich bis zum Erfolg.
Hartnäckigkeit bewies Mühlemann zum Beispiel in den 90er Jahren. Als Abgeordneter der Parlamentarischen Versammlung des Europarats setzte er sich erfolgreich ein für eine Aufnahme von Russland in den Rat. Mühlemann war ein unkonventioneller, manchmal auch unzimperlicher Politiker. Er vermittelte in Konflikten, vor allem in Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Ernst Mühlemann in einem Interview vor 5 Jahren.
Ich habe erlebt, wie Ceausescu geendet hat in Bukarest. Ich war in Vilnius, als noch russische Truppen dort waren und habe versucht, auch zu vermitteln.
Bei allen Vermittlungstätigkeiten legte Mühlemann Wert darauf, Konfliktgebiete persönlich zu besuchen.
Ich glaube, dass Krisenlagen Menschen hervorbringen, die sich bewähren durch Taten. Und ich wollte ja nicht nur diese Krisen erleben, sondern auch die Menschen, die dort wegweisend den Umbruch vollzogen.
Ernst Mühlemann starb am letzten Freitag, 79-jährig, bei sich zu Hause.
Eine Fusion des Berner Juras mit dem Kanton Jura komme nicht in Frage. So klipp und klar lautete die Antwort der Berner Regierung auf einen Bericht der Interjurassischen Versammlung. Diese hatte eine enge Kooperation oder gar die Fusion als Lösung des Jurakonflikts präsentiert. Das Nein der Berner war dieses Wochenende am Fest des jurassischen Volkes in Döllemont Thema. Westschweiz-Korrespondent Patrick Müllhauser hat sich unter den jurassischen Separatisten umgehört.
Offizieller Empfang der Separatistenbewegung Mouvement Autonomiste Jurassien im Rathaus der Stadt Döllemont. Anwesend sind auch viele Bern-Jurassier. Die Stimmung ist entsprechend gereizt. Die Berner Regierung verhalte sich wie eine Besatzungsmacht, wettert dieser Mann.
C'est pas mon gouvernement. Ses conclusions sont dignes d'un gouvernement d'occupant.
Er fordere Freiheit und Wiedervereinigung. Enttäuscht sei sie über die Haltung der Berner Regierung und des Grossen Rates, sagt eine Frau aus Saint-Imier. Selbst nach Jahren sei kein Entgegenkommen spürbar.
Je suis triste de la réaction du canton, puisque c'est quand même après de très longues années que le canton souhaite rester dans la situation actuelle.
Auch Pierre-André Comte, Generalsekretär des Mouvement Autonomiste Jurassien, nimmt kein Blatt vor den Mund. Er bezeichnet die Berner Regierung gar als arrogant und Lügnerin.
Visiblement, l'État jurassien a un partenaire déloyal, menteur, arrogant, que la Confédération doit corriger.
Der Bundesrat müsse den Kanton Bern zur Vernunft bringen. Die Separatisten werfen den Bernern Sturheit vor. Gleiches könnte man ihnen zur Last legen, denn für sie selbst ist die einzige Lösung im Jurakonflikt die Wiedervereinigung von Süd- und Nordjura. So steht es auch in der heute verabschiedeten Resolution. Man will eine Volksabstimmung und geht davon aus, diese mit viel Überzeugungsarbeit auch zu gewinnen. Pierre-André Comte.
Et l'explication populaire, j'en suis convaincu, va déboucher sur le fait qu'une majorité de nos compatriotes du Sud vont avoir un regard différent sur la question jurassienne.
Vous qui veillez au sort de la patrie, brisez les ailes d'un injuste destin.
Brecht die Ketten eines ungerechten Schicksals, singen Separatisten, Kantonsparlamentarier und Regierungsräte im festlich geschmückten Saal. Während der jurassischen Hymne, der Raurassien, reichen sie sich die Hände und demonstrieren Einheit. Die Separatisten wollen möglichst rasch eine Volksbefragung. 30 Jahre nach der Kantonsgründung arbeitet die Zeit gegen sie. Im Schlosshof von Delemont drehen Kinder auf einem Karussell ihre Runden. Das Festzelt gleich nebenan ist fast leer. Selbst am Fest des jurassischen Volkes interessiert die Jurafrage vor allem das jüngere Publikum nicht sonderlich.
La question jurassienne, ça vous intéresse?
Franchement, pas vraiment.
Je suis né en 1979, mais ça ne m'a jamais intéressé. Je peux très bien vivre autant à Moutier qu'à Delémont.
Il faut arrêter avec les petits drapeaux, les petits trucs.
Ob in Moutier oder Delémont wohnen, mache für ihn keinen Unterschied, meint ein 30-Jähriger. Man solle doch aufhören mit diesem kleinkarierten Denken, fügt ein anderer an. Unbeeindruckt von solchen Äußerungen zeigen die Separatisten im Rathaus Entschlossenheit. Man werde Bern zwingen, bis zum Ende des Prozesses, sprich zur Volksabstimmung zu gehen, sagt Marc Fröleschuh, Chef der Jugendorganisation Bellier der Steinböcke. Nötigenfalls mit Aktionen.
Clairement alors, clairement. S'il faut retourner à Bern, on retournera à Bern.
Wenn der Feind sein Gesetz erzwingen will, so soll jeder zum Kampf hervorspringen, singen die Jurassier aus voller Kehle.
Selbstbewusste Töne, die Patrick Mühlhauser in Delémont eingefangen hat. Ich sprach mit unserem Westweiss-Korrespondenten darüber, meine Frage, sind das bloß einige Hitzköpfe, die da noch immer den Anschluss suchen?
Nein, ganz und gar nicht. Schon nur die Tatsache, dass praktisch die ganze jurassische Regierung in corpore anwesend war am Volksfest, zeigt, dass die Separatisten große Unterstützung haben. Das Kantonsparlament hat ja auch vor einigen Jahren die Initiative «Un seul Jura» angenommen, also es ist hier eine politische Unterstützung da.
Und dennoch, in den letzten 15 Jahren hat sich das Thema doch sehr stark beruhigt.
Ja, die Separatisten wurden 1994 quasi ruhig gestellt, als die Kantone Bern und Jura gemeinsam mit dem Bundesrat entschlossen hatten, den Jura-Konflikt politisch zu lösen. Die Assemblée Interjurassienne wurde gegründet und nun nach 15 Jahren endlich liegt ihr Bericht vor und damit kommt eben auch die Jura-Frage wieder aufs Tapet.
Aber die Zeit arbeite gegen die Separatisten, das haben Sie eben im Beitrag gesagt.
Ja, heute lebt eine junge Generation im Kanton Jura und im Berner Jura, welche den Freiheitskampf nur noch vom Hörensagen kennt. Ich habe den Eindruck, dass sich diese jungen Leute herzlich wenig um die Jurafrage kümmern und lieber alles so lassen wollen, wie es jetzt ist. Der harte Kern der Separatisten, der diese Jungen noch überzeugen könnte, der stirbt eben langsam aus.
Gar nichts wissen von einer Fusion, von einem neuen Kanton will auch der Kanton Bern. Was ist für ihn ausschlaggebend?
Der Kanton Bern möchte seine Brückenfunktion als zweisprachiger Kanton nicht verlieren. Und die Berner Regierung ist auch überzeugt, dass eine Mehrheit des Südjuras nach wie vor im Kanton Bern verbleiben möchte. Bern fürchtet auch, dass man mit der zweisprachigen Stadt Biel ein Problem bekäme, wenn der Südjura weg wäre. Bern hat auch deshalb in den vergangenen Jahren der bernjurassischen Minderheit, wir sprechen hier etwa von 5% der Kantonsbevölkerung, auch Sonderrecht eingeräumt. Der Bernjurassische Rat wurde gegründet, ein Gremium, das innerhalb der Kantonsgrenzen eigene Kompetenzen hat in Sprache, Kultur und Bildung. Und dieser bernjurassische Rat, da sitzen sowohl Berntreue wie Separatisten drin, will auch keine Volksabstimmung. Auch da sieht sich auch die Kantonsregierung bestätigt.
Patrick Mühlhauser, kommt denn die Jurafrage tatsächlich nochmals vors Volk?
Ich denke, sie muss fast vors Volk kommen, denn was nützen sonst dieser interjurassische Bericht und die Informationsveranstaltungen, die in den nächsten Monaten durchgeführt werden sollen? Ich denke auch, dass der Bundesrat, der ja in diesem Prozess die Vermittlerrolle innehat, dass der Bundesrat diesen demokratischen Prozess auch bis zu Ende gehen will, also bis zu einer Volksabstimmung.
Informationen von Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser. Milliardenbeträge wurden früher sorglos zwischen Banken hin und her geschoben. Ohne Sicherheiten zu verlangen, liehen sie sich gegenseitig Geld aus. Das war einmal. Mit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers vor einem Jahr war dieses locker gehandhabte Geschäft vorbei. Dass dieser sogenannte Interbankenmarkt heute anders funktioniert, zeigt Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Es war ein Schock für die Finanzwelt, als das fast 160-jährige amerikanische Traditionshaus Lehman Brothers Konkurs anmelden musste. Ein Schock mit verheerenden Folgen für die Banken.
Das war wirklich eine Gletscherschmelze. Dort ist auf einmal mit einem Schlag innerhalb einer Woche das Vertrauen der Banken untereinander vollkommen weggebrochen, auf null zurückgegangen.
Martin Bardenheuer erinnert sich nur zu gut an diese Zeit, denn schon damals betreute er für die Zürcher Kantonalbank ZKB den Interbankenmarkt, also den Markt, auf dem sich die Banken gegenseitig kurzfristig Geld ausleihen. Auf diesem Interbankenmarkt hat sich seither einiges verändert.
Das Vertrauen der Banken untereinander ist wieder da. Das ist eigentlich die gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht ist, dass man auch nicht mehr daran glaubt, dass wirklich alles zusammenbrechen könnte in der Zukunft, selbst wenn einzelne Institute nochmal in Schwierigkeiten kommen könnten. Aber trotzdem funktioniert der Interbankenmarkt eigentlich nicht mehr, weil zwischen den Banken selber eigentlich kein Geld ausgeliehen wird.
Und wenn, dann sicher nicht mehr blanko, ohne Sicherheiten. Vielmehr ist es so, dass die Nationalbank inzwischen eine ganz zentrale Rolle im Interbankenmarkt übernommen hat. Sie funktioniert als Drehscheibe. Sie vergibt Geld, das Banken bei ihr deponiert haben, weil sie es vorübergehend nicht benötigen. Und sie vergibt dieses Geld an andere Banken, die es über Nacht oder für ein paar Tage brauchen, um einen kleinen Engpass an Liquidität zu überbrücken. Die Nationalbank stellt so sicher, dass der Interbankenmarkt, der für jede Bank überlebenswichtig ist, weiterläuft. ZKB-Fachmann Martin Bardenheuer umschreibt die Rolle der Nationalbank so.
Es ist wirklich so, wie Sie den Patienten auf der Intensivstation mit Sauerstoff versorgen und Sie wissen nicht genau, wann Sie die Flasche wieder abstellen können und ihn auf die normale Station verlegen können. Vielleicht ist der Patient schon so gesund, dass man ihn verlegen könnte. Vielleicht treten aber Komplikationen auf, die im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld, das wir immer noch haben, auf einmal sehr, sehr schwerwiegend sein können.
Für Philipp Alena, der bei der Bank Vontobel den Interbankenmarkt verfolgt, ist dagegen klar, noch darf sich die Nationalbank nicht zurückziehen.
Ich denke, es wäre aus heutiger Sicht noch verfrüht, vor allem weil der realwirtschaftliche Motor nach wie vor stottert. Und ich denke, die Nationalbank wird weiterhin bemüht sein, im Finanzsektor das nötige Vertrauen und auch die nötige Liquidität bereitzustellen, damit zumindest von dieser Seite nicht zusätzliche Unsicherheiten drohen.
Die Nationalbank selber sieht das gleich. David Moser, stellvertretender Direktor und für diesen Bereich verantwortlich.
Tatsache ist, dass sich die Lage entspannt hat, aber die Situation ist nicht so, dass es ohne die Nationalbank gehen würde.
Zu stark seien die Nachwehen vom Lehman-Konkurs auch heute noch. Die Banken zögern noch immer einander Geld auszuleihen, aus Angst, es notfalls nicht oder nicht rechtzeitig zurückzubekommen. Wenn überhaupt, dann gibt es Geld nur noch gegen Sicherheiten. Und das sei auch gut so, findet Martin Bardenheuer von der ZKB.
Es ist jetzt, glaube ich, auch durchaus ein gesundes Misstrauen, das da ist. Früher haben sich Banken Milliardenbeträge unbesichert untereinander geliehen, die dann weg gewesen wären, wenn eine Bank ausgefallen ist.
Und dieses Risiko sind die Banken kaum mehr bereit einzugehen. Das macht den Geldfluss zwischen den Banken zwar komplizierter, aber auch sicherer. Eine Entwicklung, die David Moser von der Nationalbank begrüßt und auch zuversichtlich stimmt.
Ich denke, die Erfahrungen der Krise sind so, dass die Banken dem Zweifel den gesicherten Geldmarkt favorisieren werden.
Mehr Sicherheit, weniger Risiko im Geschäft untereinander. Eine Lektion zumindest scheinen die Geldhäuser damit gelernt zu haben.
Evelyn Koppler. Kaum ein Land auf der Welt hat einen so hohen Lebensstandard wie Norwegen. Das Pro-Kopf-Einkommen gehört zu den höchsten. Das Öl füllt die staatliche Kasse. Aber selbst vor diesem komfortablen Hintergrund finden sich Problemchen, um den Wahlkampf anzukurbeln. Denn heute und morgen entscheiden 3,5 Millionen Wahlberechtigte, ob weiterhin eine rot-grüne Koalition Norwegen regieren darf. Bruno Kaufmann.
Die Norwegerinnen und Norweger haben ihre ganz eigenen Sorgen. Und so stritten sich in der abschließenden Fernsehdebatte der sozialdemokratische Ministerpräsident Jens Stoltenberg und seine rechtsbürgerliche Herausforderin Siv Jensen darüber, wie viel künftig ein Mittagessen an der Schule kosten darf. Oder ob die Zugabonnements für Rentner verbilligt werden können. Wirtschaftliche Sorgen hat das nordische Land kaum, dank dem reichlich vorhandenen Öl und Gas im Untergrund der norwegischen Meere. In den letzten 15 Jahren hat das Land nicht weniger als 500 Milliarden Franken zur Seite legen können. Und trotzdem sorgt im Wahlkampf die Ölfrage für die einzige handfeste Kontroverse. Ob die unberührten Lofoteninseln nördlich des Polarkreises zu einem neuen Wirkungsfeld der Ölmultis werden können, diese Frage entzweit nicht nur die meisten Norweger, sondern auch die beiden politischen Lager. So behaupten die beiden Koalitionspartner der Sozialdemokraten, die Linkssozialisten und das bäuerliche Zentrum, nur die jetzige rot-grüne Regierung könne die Lofoten schützen, während die dominierenden Sozialdemokraten Offshore-Förderpläne begrüßen. Ähnlich dünnt es im bürgerlichen Lager, wo zwei Parteien lieber schon heute als morgen die Bohrtürme aufstellen möchten, während die beiden anderen eine Ölförderung in den fischreichen Gewässern als absoluten Schwachsinn bezeichnen. Eigentlich würde es Sinn machen, wenn zur Klärung der Ölfrage eine Volksabstimmung erfolgen könnte, wie schon mehrfach in der ebenfalls umstrittenen Europafrage. Doch davon halten die größten politischen Parteien wenig, möchten sie doch am liebsten ohne Einmischung der Bürger die Reichtümer des Landes weiter verwalten. Regierungschef Stoltenberg bezeichnete denn auch zu Recht die Stimmabstinenz als die größte Bedrohung für das zentralistisch regierte Land, dessen Verfassung seit fast 200 Jahren kaum Änderungen erfahren hat. Überhaupt soll sich wenig ändern am Erfolgsmodell Norwegen. Stoltenberg kündigte an, dass in den kommenden 4 Jahren die Frage eines Beitrittes zur Europäischen Union nicht auf die Tagesordnung kommen soll. Während sich Norwegen wegen des Ölreichtums, seiner abgelegenen geografischen Lage und eines stark ausgeprägten politischen Isolationismus wenig um internationale Entwicklungen kümmern muss, könnte sich gerade in der Europapolitik im Stillen nun aber doch noch eine Neuausrichtung anbahnen. Dann nämlich, wenn das Nachbarland Island mit der EU ein Beitrittsabkommen unterzeichnen würde, unter Berücksichtigung der Interessen der Fischereiwirtschaft. Ein Austritt Islands aus der EFTA und dem EWR dürfte Norwegen zu einem dritten Anlauf, zu einem EU-Beitritt, bewegen.
Das war Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Simon Fazer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.